2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 2 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tolle, tolle, tolle Hochzeit.
2 mal 3 macht 4. Pippi Langstrumpf, Vorbild vieler Kinder. Sie macht es vor. Vielleicht werden wir genau deswegen als Generation doof abgestempelt. Aber Generation doof? Was ist das eigentlich? Alkohol- und Drogenexzesse. Desinteresse am Weltgeschehen.
Wo soll ich das denn das wissen? Ich interessiere mich das
und der unrealistische Traum, Deutschlands neuer Superstar zu werden. Das sind wir. Aber sind wir wirklich so doof? Das wollten wir, die Tatfunkgruppe des Gymnasiums an der Hamburger Straße, herausfinden. Als erstes sind wir auf die Straße gegangen, um das Allgemeinwissen der Jugendlichen zu testen. Wir haben Erschreckendes festgestellt.
Wer oder was ist Buddha?
Irgendwas mit Erleichterung.
Was ist 11 mal 11?
Karneval beginnen.
111?
122.
Was ist ein Fragment?
Eine eklige Hauteiterung, sowas in die Richtung.
Irgendwas Altes, Komisches.
Wer malte die Mona Lisa?
Irgendwas mit Vincent, nee, Van Gogh hier.
Die Angel, keine Ahnung.
Picasso.
Welche Bundesländer grenzen an Polen?
Schleswig-Holstein.
Bayern.
Nordrhein-Westfalen.
Sachsen-Anhalt.
Russland.
Nein, gar keinen.
Du bist das ganz genaue Gegenteil von klug. Hältst dich für hip und das ist dir schon genug. Du bist zufrieden, doch du bist nicht ganz dicht. Und das Schlimmste ist, du merkst es einfach.
Buchstabiere Rhythmus.
R-H-I-T-H-M-U-S.
R-H-I-T-M-U-S.
Welcher Fluss fließt durch Paris?
Der Livre?
Da fließen zu viele Flüsse. Wo fließt da gar kein Fluss?
Wie dividiert man durch einen Bruch?
Taschenrechner.
Man nimmt den Mal.
Wie heißt der Bürgermeister von Bremen?
Angela Merkel.
Welches Gebirge trennt Europa und Asien?
Uran. Himalaya.
Mittel... Pum... Plum-Plum-Gebäude.
Wie lautet die erste binomische Formel?
A Quadrat plus B Quadrat gleich C.
A plus B in Klammern.
Gleich.
Gleich.
A plus B.
Gleich A plus B.
Gleich A mal B plus
gleich
2
A mal B. Plus 2 AB.
Wie viele Bundesländer hat Deutschland?
17. Ja, wegen Ballermann, oder nicht?
Bereits Aristoteles sagte:
Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen.
Hä? Das verstehe ich nicht. Wieso gibt es diese Welt denn dann noch? Diese ewig dämliche Jugend müsste doch schon längst alles ruiniert haben. Ewig dämliche Jugend? Denkste? Eigentlich ist es uns sogar schwer gefallen, so richtig dumme Antworten zu finden.
Ich kann ja nicht alles falsch sein.
Denn wir hatten echt einiges drauf.
Wer malte die Mona Lisa?
Wie heißt er hier? Warte. Mann, wie heißt er? Da Vinci? War es der?
Leonardo da Vinci.
Wer war Adolf Hitler?
Ja, der Reichskanzler da.
Der Führer.
Ja, Hitler war... Reichskanzler.
Ja, der NSDAP-Führer, der Nazi-Führer.
Welches das wird in folgendem Satz mit 2 S geschrieben? Das ist das Haus, das ich mir kaufen will.
Gar keins.
Wie heißt der Bürgermeister von Bremen?
Jens Börnsen.
Börnsen.
Wie dividiert man durch einen Bruch?
Mit dem Kehrwert mal nehmen.
Oben mal unten und unten mal oben.
Welche Bundesländer grenzen an Polen?
An Polen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß nicht, ob Sachsen auch noch...
Buchstabiere Rhythmus.
R-H-Y-T-H-M-U-S.
Welche sind die Nachbarländer von Deutschland?
Tschechien, Polen, die Niederlande,
Österreich, Schweiz, Dänemark.
Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Belgien, Holland, Frankreich, Luxemburg nicht, ne? Doch, Luxemburg.
Wer oder was ist Buddha?
Buddha ist der Einheiliger des Buddhismus, oder so kann man das so sagen.
Was ist ein Fragment?
Ein Teil von etwas.
Ein Teilstück.
Ich hoffe, ihr habt schon einen guten Vorgeschmack bekommen. Liegt die Ursache für den Begriff Generation doof wirklich bei der Jugend? Oder könnte man sich fragen, dumm, dümmer, Bildungspolitik?
Guten Morgen, Hefte raus, wer fehlt? Roswitha, gibst du mir bitte das Klassenbuch und einen Kugelschreiber? Dankeschön. Michael, wenn du vielleicht das Kaugummi aus dem Gehege deiner Zähne entfernen würdest, danke. Petra, Dorothy, könntet ihr euer Privatgespräch kurz unterbrechen? Dagmar, Dagmar, ich möchte anfangen.
Und zwar anfangen damit, euch über die Bildungspolitik zu informieren. Bremen ist im Deutschlandvergleich das Schlusslicht bei den PISA-Ergebnissen. Aber was sagt diese Studie überhaupt aus und was will der Bremer Senat dagegen machen? Die erste internationale PISA-Studie traf Deutschland wie ein Schlag ins Gesicht. Es hieß, dass 22% der getesteten 15-jährigen Schüler und Schülerinnen nicht einmal in der Lage wären, gelesene Texte richtig zu verstehen. Eine große Blamage für die deutschen Schulen. Besonders in Bremen fielen die Ergebnisse sehr schlecht aus. Seit dieser Regierungsperiode ist Frau Jürgens-Pieper die Bildungssenatorin in Bremen. Sie erklärte sich freundlicherweise bereit, unsere Fragen zu beantworten.
Was fragt die PISA-Studie ab? Die fragt bestimmte Kompetenzen in bestimmten Fächern ab. Ist jemand schon doof, wenn er diese Fragen nicht beantworten kann? Also wie gesagt, ich will das nicht hoffen. Es zeigt sich im Vergleich, dass sie nicht so gute Kenntnisse in Naturwissenschaften, in Deutsch und Mathematik, beziehungsweise man muss besser sagen, im Lesen haben. Wir arbeiten da ganz kräftig dran. Wir haben die besten Anstiege in der Republik. Wir waren aber auch die schlechtesten. Insofern muss man sagen, da ist ein Vergleich getroffen in einem bestimmten Feld. Und da muss man sagen, sind die Schüler in Bremen bis zu einem Jahr hinter anderen her.
Auch die Ergebnisse von der zweiten PISA-Studie 2006 waren nicht befriedigend. Wieder landeten die deutschen Schüler nur auf der unteren Hälfte der Leistungstabelle. In keiner anderen großen Industrienation ist die Zahl der Schüler, die nur das unterste Testniveau erreichen, so hoch wie in Deutschland.
Also es gibt vielfältige Gründe, denke ich. Wenn man genau wüsste, was der entscheidende Grund ist, dann könnten wir es viel leichter abstellen. Das heißt, wir müssen versuchen, Schulen so attraktiv zu machen, dass eine gute Leistungsmischung an den Schulen zustande kommt, dass wir nicht nur Ansammlungen, ich sag's mal, in bestimmten Schulen haben, in den Förderzentren oder in den Sekundarschulen, die wir jetzt haben, früher in den Hauptschulen, wo man letztlich keinen richtigen Unterricht mehr machen kann.
PISA löste einen heftigen Schock aus, der eine umfassende Reformierung des Bildungssystems zur Folge haben sollte. Besonders die mangelnde Förderung von Arbeiter- und Migrantenkindern wurde von den PISA-Forschern als ein Defizit des deutschen Schulsystems angesehen. Bei gleicher Begabung habe ein Akademikerkind eine mehr als dreimal so große Chance, das Abitur zu machen, wie ein Facharbeiterkind.
Also der Vorteil vom Zwei-Säulen-System ist natürlich auch, dass die Gymnasiasten, die auf Gesamtschulen unterfordert sind, dann da halt auch wirklich gefordert werden. Ich finde, durch dieses Zwei-Säulen-System werden die Gymnasiasten eher so wie Eliteschüler behandelt und im Gegensatz dazu die Haupt- und Realschüler so eher auf eine Stufe gestellt.
Die Gesamtschulen so als Möglichkeit, wo man einfach die schwächeren Schüler hinschieben kann.
Also ich glaube, dass weniger Leute Abi machen werden, weil ganz viele Realschüler auf Gesamtschulen oder insgesamt von Gymnasiasten mit hochgezogen werden.
Ich wär so gerne blöd genug.
Am 12. Oktober 2008 demonstrierten 7000 Schüler aus Bremen gegen die aktuelle Bildungspolitik. Sie fordern eine Verbesserung der herrschenden Zustände an Bremer Schulen. Wir haben dazu Bremer Schüler gefragt, was sie in ihrer Schule stört und was man verbessern könnte.
Also an meiner Schule finde ich schade, dass die Schule nicht sonderlich viel Material hat und dass die Schule auch zum Teil die Bücher und so sind sehr alt.
Beziehungsweise, dass die ganzen naturwissenschaftlichen Räume nicht sehr gut ausgestattet sind.
Also ich finde, wir brauchen viel mehr Lehrer, nur da ist wieder das Problem, wir haben kein Geld. Ja, zum Beispiel auch mehr für die etwas Jüngeren von uns, auch noch mehr Sportgeräte.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass das Schulsystem durch die Unterteilung in Haupt-, Realschulen und Gymnasien eine Dreiklassengesellschaft fördert. Besonders Hauptschüler haben mit ihrem Abschluss große Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Nach der Meinung der Schulstreikinitiatoren sollte daher die Bildungsbehörde ein Schulsystem anstreben, in dem mehr auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler eingegangen wird, um sie bestmöglich zu fördern. Dies könne aber nur durch mehr Lehrkräfte und durch qualifizierteren Unterricht verwirklicht werden. Was erhofft sich die Bremer Bildungssenatorin Frau Jürgens-Pieper von dem Modell?
Ist es richtig, Gymnasien bestehen zu lassen? Ich kann dazu nur sagen, es ist in Bremen richtig, sie bestehen zu lassen, weil die Akzeptanz für viele andere Schulen noch nicht in diesem Ausmaß da ist, wie ich mir das wünsche. Und auch nicht für Schulen für alle, sozusagen für Gesamtschulen in diesem Ausmaß. Und das ist der Ehrgeiz, den wir jetzt mit dieser neuen Schulentwicklung haben. Und da ist es nicht sinnvoll, als erstes die Gymnasien abzuschaffen, sondern es ist sinnvoll, gute andere Wege zum Abitur, gymnasiale Wege zu schaffen.
Nach diesem Modell sollen Grundschüler nach der 4. Klasse entweder auf eine Gesamtschule oder, wenn ihre Leistungen dementsprechend sind, auf ein Gymnasium versetzt werden. Für die ehemaligen Haupt- und Realschüler, die nun in der Gesamtschule zusammengefasst werden, endet die generelle Schulzeit mit der 10. Klasse. Danach ist es leistungsstarken Schülern möglich, mit dem Besuch einer sogenannten Oberschule ihr Abitur innerhalb von 3 Jahren zu erlangen.
Ja, die Struktur ist ja sozusagen nur die Hülle dessen, was ich eben gesagt habe. Es muss innen was stattfinden, in der Schule, eine Qualitätsverbesserung. Das heißt, auch die Schulen müssen sich konzeptionell darum bemühen, ihren Unterricht so zu machen, dass er gute, qualitativ gute Ergebnisse bringt. Und das ist leider eben nicht an allen Schulen der Fall. Und das heißt individualisierter Unterricht, Projektunterricht, Unterricht der Schülerinnen und Schüler interessiert.
Wegen dieser ernüchternden Schulsituation in Bremen suchen immer mehr Eltern nach Alternativen für ihre Schützlinge. Privatschulen stehen dabei hoch im Kurs. Alternative Schulformen wie konfessionelle Schulen, Waldorfschulen und ähnliche werden immer häufiger angewählt. Ihr Konzept beruht auf neuen Lernmethoden, einem besseren Lehrer-Schüler-Verhältnis durch kleinere Klassen sowie motivierteren Pädagogen. Bringt das Zwei-Säulen-Modell wirklich den gewünschten Erfolg? Die Zukunft wird es zeigen.
Aber gegen Autoritätsverlust, Stimmbandkorrosion und schleichende Verschulung der Arterien empfehlen wir Ihnen Kinderlieb. Kinderlieb mit den lebenswichtigen Vitaminen A13, A14 und A15. Damit Sie Ihren Kindern auch morgen noch kraftvoll zurufen können, Ruhe bitte! Kinderlieb, jetzt auch im Schulranzen erhältlich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Schulordnung oder fragen Sie Ihren freundlichen Hausmeister.
Wie sieht es denn mit unserer Zukunft aus? Müssen wir uns fürchten, weil sie so dunkel ist? Wer keinen guten Schulabschluss hat, bekommt auch keinen Arbeitsplatz.
Ja, weil ich denke, dass das Schulsystem eigentlich komplett überarbeitet werden müsste. Also ich finde es ziemlich sinnlos, wie es im Moment ist. Auch die Lerninhalte und wie es vermittelt wird, finde ich, kann man in die Mülltonne kloppen.
Ich glaube, das liegt daran, dass das System, in dem wir momentan Abitur machen oder in dem auch bald Abitur gemacht wird, das heißt das 12-Jahre-System, einfach nicht wirklich effektiv ist und für einige auch zu viel, dass man da ein falsches System ausgewählt hat und das einfach zu kompliziert ist und zu schwer auch für einige.
Der Arbeitsmarkt wird immer härter. Studien- und Ausbildungsplätze sind rar gesät. 4 Millionen Menschen sind arbeitslos. Davon machen Jugendliche einen hohen Prozentsatz aus. Allein 2008 verließen 80.000 Schülerinnen und Schüler die Schulen Deutschlands ohne Abschluss. Dennoch blickt ein Großteil der Jugendlichen positiv in die Zukunft, auch wenn hierbei teilweise der Realitätssinn fehlt.
Stell mir vor, ich bin reich, sitze am Strand, meine Villa steht schon alles, ein Auto, Ferrari.
Willst du das Abitur machen?
Was?
Machst du das Abitur?
Ja, mal gucken vielleicht.
Doch einige Jugendliche haben durchaus Pläne für ihr späteres Arbeitsleben.
Ich stelle mir beruflich für meine Zukunft vor, dass ich irgendwas wahrscheinlich mit Werbemanagement mache, Design so ein bisschen, irgendwas Kreatives.
Zum Abi möchte ich als erstes Geschichte und Politik studieren, vielleicht als Lehramt.
Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall jetzt erstmal studieren werde, wahrscheinlich in Amerika. Und ja, was dann kommt, lasse ich erstmal auf mich zukommen.
Also ich will erstmal die Schule beenden und danach auf die Hochschule dann, wenn es alles gut läuft, irgendwann mal einen guten Job.
Zur Zukunftsplanung gehört natürlich nicht nur das Arbeitsleben. Wünschen sich die Jugendlichen eine Familie?
Ja, ich bin eine Großfamilie.
Auf jeden Fall eine hübsche Frau, eine gute Frau, gute Kinder, nette, liebe, halt Kinder.
Aber auch das ist nicht immer realistisch, denn für Kinder und Karriere muss man kompromissbereit sein.
Ich würde schon gerne eine Familie haben und deshalb habe ich mich auch gegen ein Medizinstudium entschieden und mache jetzt halt dann Medizintechnik.
Eine weitere Frage ist, woran die Jugendlichen ihre Wünsche festmachen.
Wie sieht das bei dir aus? Hast du Vorbilder?
Nein.
Eigentlich nicht? Nein?
Nein, nicht direkt. Nein.
Nein?
Vielleicht mein Vater.
Ja, woran liegt das?
Ja, weil er aus Gröppeling, als Türke hierher gekommen ist und dann als Lehrer, also aus ihm ein Lehrer geworden ist. Darauf bin ich stolz.
Wenn es Vorbilder gibt, werden diese häufig an der Familie festgemacht. Sowieso spielt das Elternhaus eine wichtige Rolle für den Bildungsgrad. Georg Büchner schrieb bereits 1834:
Wir würden durch gleiche Umstände wohl alle gleich, und die Umstände liegen außer uns.
Es scheint, als habe dieser Satz seine Bedeutung noch nicht verloren, auch nicht hier in Deutschland, wo sich doch jeder bilden kann, wie er will. 9-mal mehr Kinder der Ober- und Mittelschicht als Kinder der Unterschicht besuchen Gymnasien. An Gymnasien sprachen wir oft mit Anwalts-, Ärzte- und Lehrerkindern. Als wir Jugendliche an Haupt- und Realschulen nach den Berufen ihrer Eltern fragten, erhielten wir Auskünfte über Rettungshelfer, Friseure und Hausfrauen. Und was machen die Vertreter der unteren Schichten auf den Gymnasien nach dem Abitur? Studieren ist teuer, BAföG und Stipendien helfen, aber gelöst wird dieses Problem dadurch nicht.
The lines of transport make their way through towns. At any cost, name a price. Digging through towns, make way like Moses through the waves. Picking the tunes from the folklore to describe the biggest events. Have we become the unstoppable, or have we become the sad? Activity is absent, things are looking scarce. The human heart is on trial for a limited spell. The human heart is on offer for a limited spell. Your body was your great strength, how do you feel? Now there's nothing left, the moment's gone. For me, spent too many hours in bed. This is cool. Singer and clowns in laughter, we hide behind our hands. Take them away, move them away, stand up straight, keep turning. Have we become the uncomfortable, or have we become the sad? Activity is absent, things are looking scarce. Have we become the uncomfortable, or have we become the sad?
Man engagiert sich schon, ich versuche auch kritisch Sachen zu betrachten, aber im Moment wirklich direkt engagiere ich mich erstmal nicht, nein.
Ja, ich gehe wählen, aber ich engagiere mich nirgendwo politisch.
Der Trend ist eindeutig. Seit den 90er Jahren geben immer weniger Jugendliche an, sich für Politik und Gesellschaft zu interessieren. Und wenn sie es doch tun, ist der Schritt von Interesse zu Engagement wohl allzu groß. Woran liegt das?
Natürlich ist es auch so, dass unglaublich viele Menschen immer denken, wenn ich mich jetzt da für irgendwas einsetze, wenn ich jetzt irgendeine Meinung habe, dann bewirkt das doch sowieso nichts. Und auf diese Weise resignieren, weil man denkt, politisch kann man sein eigenes Leben nicht mehr verändern, das ist einfach so vorgegeben. Aber das stimmt natürlich gar nicht. Wenn sich nämlich alle engagieren und alle einsetzen, dann kann sich ganz schnell total viel ändern.
So Annika Koch von der Gesamtschülerinnenvertretung Bremen. Natürlich darf man die Menschen nicht vergessen, die sich täglich engagieren, sei es parteilich, umweltschützend oder sonst wie. Das Engagement ist vorhanden, doch bisher nicht genug, um wirklich etwas zu verändern, sei es am Bildungssystem, an der Parteienpolitik oder in Bereichen der Gesellschaft, die sonst noch von Jugendlichen kritisiert werden, wie zum Beispiel zunehmende Ausländerfeindlichkeit. Werden sich die Jugendlichen aufraffen können? Sehen wir in eine politisierte und aufgeklärte Zukunft?
Sollte die Schule uns nicht eigentlich beibringen, alles kritisch zu hinterfragen? Trotzdem fallen wir permanent auf Werbung rein. Wie soll das erst 2050 aussehen?
Dritter März 2050. Es ist 20 Uhr. Die Nachrichten.
Herzlich willkommen zu den Bremer Stadtnachrichten. Mein Name ist Jette van Dyllen. Das letzte Eis in der Arktis ist in den vergangenen Stunden geschmolzen. Wir befinden uns in einer kritischen Lage. Die Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu fällen, hat sich inzwischen fast restlos von unserer Gesellschaft verabschiedet. Hätten wir die Gefahr bereits im Jahre 2000 erkannt, wären wir wohl nie an diesen Punkt geraten. Nach einer kurzen Werbepause schalte ich zu meiner Kollegin Motje Pförtner, die live aus Bremen berichtet, um Ihnen das Ausmaß der Katastrophe zu verdeutlichen.
Plaktika, 20% auf alles, außer auf Tiernahrung.
Vielen Dank, Jette. Ich befinde mich hier vom Supermarkt, aus dem gerade eine junge Frau herauskommt. Sie haben Bekloppers gewählt. Können Sie mir sagen, warum?
Ja, das ist gesund und leicht und schmeckt dabei so gut. Und meinen Kindern auch.
Wieso gehen Sie davon aus, dass es so gesund ist?
Das sagt man halt so.
Haben Sie denn mal auf die Inhaltsstoffe geachtet und mit anderen Produkten verglichen?
Nee, aber ich weiß das halt.
Ihr Produkt enthält Natriumalginat, Ammoniumcarbonat und kann Spuren der Atomnuss enthalten.
Es ist aber trotzdem gesund. Ich esse es.
Gut, vielen Dank. Zurück ins Studio.
Sie sehen, die Lage ist aussichtslos. Vielen Dank, Motje. Mir ist gerade die Nachricht reingekommen, dass Paris Hilton soeben verschied. Und nun zu den Promi-News. Angela Merkel hat nach den jahrelangen Strapazen ihr Körpererneuerungsprogramm abgeschlossen. Sie sieht wieder aus wie 20.
Doch es bleibt kalt draußen. Die Lebens-WG, Invisible Rhythm, 2006. Du liest die Zeitung und in ihr nur Mord und Totschlag. Menschen, die jetzt schwarz sind, dort wo sie jetzt rot waren. Siehst du fern und schon wieder Mord und Totschlag. Die Nachrichten sind selten so erfrischend wie in Osaka. Mal ist es ein toter hier, mal ist es ein toter da. Und alle außer dir kommen darauf scheinbar super klar. Die Welt berichtet lieber über neuen Superstar und tut so, als ob dieser Krieg mal wieder am Computer war. Sind es die Medien oder ist es doch das Geld, das die Demokratie weiter untergräbt, bis sie fällt? Ich weiß nicht, was die Welt im Innersten zusammenhält, doch ich weiß, dass man schon bald lieber nur noch Schick erzählt. Es wird kalt draußen, Menschen suchen Halt draußen. Wenn sie den nicht finden, sehen wir alle ziemlich alt aus. Denn es wird kalt draußen, Menschen suchen Halt draußen. Und es ist schon lang nicht mehr gemütlich wie in Einkaufen. Es wird kalt draußen, Menschen suchen Halt draußen. Wenn sie den nicht finden, kommt da meistens nur Gewalt draußen. Denn es wird kalt draußen, Menschen suchen Halt draußen. Und es ist schon lang nicht mehr gemütlich wie in Einkaufen.
Manipulation.
Komm, Jette. Hm? Spiel doch mal unser Lied. Das, wo wir uns kennengelernt haben.
Ich weiß nicht.
Ach, los, mach schon.
Na gut.
Herrlich.
Flensburger Pilsner. Das Flens.
Weißt du, was Manipulation ist?
Manipulation ist doch, wenn ich unterbewusst beeinträchtigt werde und irgendwie beeinflusst werde und dann irgendwelche Sachen mache, die ich sonst nicht machen würde, glaube ich.
Und glaubst du, dass du von den Medien manipuliert wirst?
Ja, also ich glaube, es wird schon versucht von den Medien, die Leute zu beeinflussen. Und ja, also wenn ich mir das alles angucke, was da jetzt sozusagen im Fernsehen läuft, dann glaube ich schon, dass es versucht wird, dass man uns manipuliert. Ja, glaube ich schon.
Und glaubst du, dass das Fernsehen doof macht?
Also es gibt schon Programme, die meiner Meinung nach irgendwie sehenswert sind, so wo, ja, so Arte oder so, das kann man sich gut angucken, aber so die ganzen Jamba-Klingelton-Werbung und diese ganzen Barbara Salisch und so, das finde ich macht schon blöd.
Vielen Dank.
Was meinen Sie? War dieses Interview manipuliert? Apropos Manipulation, haben Sie gerade auf die Werbespots geachtet? Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz.
Plaktika.
Wenn Sie eben 20% auf alles gedacht haben, sehen Sie, dass die Manipulation auch bei Ihnen funktioniert hat. Denn
selbst der Werbespruch manipuliert die Empfänger durch seine Ohrwurmfunktion. Sie merken sich den einfachen Spruch, können irgendwann schon bei Anfang der Werbung mitreden und verbinden als nächstes das angebotene Produkt mit der Marke.
Ja, wie zum Beispiel Tempo für Taschentücher und Pampers für Windeln.
Aber wie kann ich mich dagegen wehren?
Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, sich der Werbung einfach nicht zu lange auszusetzen.
Wichtig ist auch, nicht alles zu glauben, sondern kritisch zu hinterfragen.
Bei solchen kleinen Dingen ist die Manipulation vielleicht noch nicht so dramatisch.
Aber was ist zum Beispiel mit dem Irakkrieg?
Wir leben in einem Land, in dem mehr Schranken stehen als Wege, die mehr Mauern als Brücken, die Stimmung ist negativ und die Alten fragen, warum rauche ich täglich Weed, warum sind ich und meine ganze Generation so depressiv, wir sind jeden Tag umgeben von lebenden Toten, umgeben von Schildern, die uns sagen, betreten verboten, umgeben von Skeletten, Türken und Afrikanern das Leben nehmen, während Bullen daneben stehen, um Probleme aus dem Weg zu gehen, umgeben von Ja-Sagern, die alles nur nachlabern, den kaltes, dunkles Blut pumpt durch die Schlager, umgeben von Kinderschändern, die Graben aber Wählen kriegen, genau wie die scheiß Nazis, deren Opfer unter der Erde liegen, hat dieses Land wirklich nicht mehr zu bieten, als ein paar Millionen Arschgesichter mit einer Fresse voller Hämorrhoiden, die meinen dieses Land sehr zu lieben, doch sind nicht sehr zufrieden, hast du euren Frust oder warum seid ihr hier geblieben, ich muss mich von euch ganzen Schlappschwänzen abgrenzen, all den ganzen Hackfressen, die mich jeden Tag stressen, sind die gleichen Leute an der Spitze, die sich satt essen, und Minderheiten werden zu Mehrheiten trotzdem vergessen, weg mit bitte auf aus diesem Albtraum, Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum, wenn man versucht, uns ständig einzureden, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben, wenn mich bitte auf aus diesem Albtraum, Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum, ich und du und er und sie und es sind besser dran, wenn wir uns selber helfen. Ich bin der Typ, der kurz nach Beginn der Party schon geht, weil ich nicht feiern kann, solange ich in Babylon lebe. Wir haben miese Karten, regiert von Psychopathen, verwaltet von Bürokraten, die keine Gefühle haben, kontrolliert von korrupten Cops, die auf Zerdissen sind, Verdächtige suchen nach rassistischen Statistiken, gefüttert von Firmen, die uns jahrzehntelang vergifteten, informiert durch Medien, die es erst zu spät berichteten, scheiß auf einen Unfall im PKW, Schäden vom THC, wir haben bald alle BSE, und du schaust noch auf dein EKG, bevor dein Herz stoppt und denkst, auf den dicken Steg, hätte ich trotzdem jetzt Bock, verdammt nochmal, Gehirnwäsche pur, rund um die Uhr, und Vater Staat schlägt und vergewaltigt Mutter Natur, ich scheiß Politiker dienen der dunklen Seite wie Darth Vader und haben einen Horizont von circa einem Quadratmeter. Keine eigene Meinung, noch 10 eigene Ratgeber. Die schwachsinnigen Scheißreden, als hätten sie einen Sprachfehler. Hoffen die braven Wähler zahlen weiterhin gerne Steuergelder. Doch ich bin hier, um Alarm zu schlagen wie ein Feuermelder. Weg mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Und man versucht, uns ständig einzureden, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben. Weg mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter
Flatrate-Partys, Komasaufen, zugedröhnte Köpfe. Sieht so wirklich die Freizeit der heutigen Jugend aus? Wir haben es mal genauer beleuchtet.
Generation doof. Haben wir uns alle doof gesoffen? Party, Alkohol und Drogen. So sieht das Bild unserer heutigen Jugend aus. Wir haben Schüler zu ihrem Konsumverhalten befragt.
Glaubst du, dass Alkoholkonsum Einfluss auf deine Intelligenz hat?
Nö. Ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube, wenn man es übertreibt, definitiv. Aber so in meinem Fall tut es das nicht, weil ich trinke jetzt auch nicht so viel. Ich trinke jetzt nicht jedes Wochenende.
Nö.
Glaube ich nicht.
Ja. Ich glaube auch nicht.
Nein. Nein. Gutes Beispiel dafür. Nein, ich glaube nicht.
Würde dich das stören?
Nö. Ja.
Nein.
Nein.
Natürlich, ja. Klar, dann würde ich es mir auch zweimal überlegen, ja.
Definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich.
Wir befragten unseren Biologielehrer, Herrn Hamann, zu den Auswirkungen von Alkohol und Drogen auf das Gehirn. Lässt Alkohol den IQ sinken?
Man kann also generell sagen, über längere Zeit Alkoholkonsum beeinträchtigt bestimmte Gehirnfunktionen. Also so weit zu gehen, dass ich sagen würde, lässt den IQ sinken, das meine ich, kann man nicht sagen. Aber Fähigkeiten, die dann beeinträchtigt sind, sind beispielsweise Erinnerungsvermögen, Lernvermögen, räumliches Denken, im schwersten Fall geistige Verwirrtheit. Das sind also, wie gesagt, Folgen eines längeren Alkoholkonsums.
Was zerstört der Alkohol im Gehirn?
Ja, einerseits Zellen als Ganzes, also das Gehirn schrumpft als solches, auch bei längerem Alkoholkonsum in relativ hohen Dosen. Was das für die Funktion bedeutet, die genannten Ausfallerscheinungen. Aktuell muss man wieder unterscheiden bei einem konkreten Rausch. Es ist wieder der Einfluss eben auf die Dämpfung der Hirnaktivitäten.
Gibt es einen Unterschied zwischen der Wirkung von Alkohol und Drogen auf die Intelligenz?
Cannabis, also für Marihuana, ist das Gleiche zu vermelden, also Verlangsamung der Hirnaktivitäten, besonders eben in solchen Gehirnzentren, die eben auch für Lernen, Erinnern, Konzentration halt erforderlich sind. Das ist der sogenannte Hippocampus. Und Hirnschwund ist da allerdings bisher nicht eindeutig festgestellt worden.
Aber warum trinken die Jugendlichen Alkohol?
Ja, um die Stimmung ein bisschen so aufzulockern und weil es zum Teil auch lecker schmeckt.
Okay. Ja, man wird hemmungslos.
Eigentlich doch als Spaß halt. Als Genussmittel halt.
Genussmittel würde ich auch sagen.
Ja genau, und Gesellschaft mit anderen.
Weil es lustig ist.
Abends mitfeiern können.
Macht alles mehr Spaß, Party, man ist lockerer drauf.
Die Deutschen, die dumm. Doch wie sieht es in anderen Ländern aus?
Skål!
Die schwedische Jugend gilt als sehr trinkfreudig. Doch ist im Gegensatz zu Deutschland der Alkohol sehr teuer, was zu kuriosen Alternativen führte. Auf einem schwedischen Musikfestival mixten Jugendliche Flüssigseife, die zu 62% aus Alkohol bestand, mit Energydrinks.
Cheers!
Wir trinken, um besoffen zu werden, sagte Tony Blairs Schwiegervater. Das denken wohl auch viele Jugendliche in Großbritannien. Binge Drinking, kennt ihr das? Dies ist die Bezeichnung des neuesten Trinktrends in England, wobei es darum geht, in kurzer Zeit möglichst viel Alkohol zu trinken.
Kippis!
In Finnland verläuft der Trend immer mehr in die andere Richtung. Alkohol ist dort unpopulär geworden und Komatrinken gilt als uncool. In den 90er Jahren haben dort doppelt so viele Jugendliche Alkohol getrunken wie heute.
Salut!
Spanien ist eine Genießerkultur. Traditionell wird zu jedem Essen Alkohol getrunken. Von daher rückt das exzessive Trinkverhalten der Jugendlichen in den Hintergrund.
Schereffe!
Zwar gibt es keine offiziellen Zahlen zu dem Konsum der türkischen Jugendlichen, jedoch gibt es jährlich eine hohe Anzahl von Drogenopfern. Ein Vollrausch gilt nicht als Zeichen von Stärke, sondern als Blamage und Verlust der eigenen Ehre. Die Religion verbietet den Konsum, getrunken wird aber trotzdem. denken deine Eltern über deinen Alkoholkonsum? Stört sie das?
Ja, nicht so gut finden die das.
Nee, meine auch nicht. Deshalb habe ich ja auch die Abmachung, dass ich nicht mehr trinke.
Nein, meine Mama stört das nicht.
Nee, meine Eltern stört das auch nicht.
Solange es nicht zu viel ist.
Also meine Mama ist da ganz pingelig und bei einem Bier ist dann schon genug. Aber naja, sie hat das nie so mitgekriegt.
In Maßen, denke ich, finden sie es okay. Also manchmal trinken wir mit denen zusammen. Ich gebe es auch nicht zu vor denen.
Wenn ich zu viel trinke, dann stört es meine Mutter.
Also so ganz begeistert sind sie nicht, aber was sollen sie machen?
Wir haben jetzt viele negative Aussagen über die heutigen Trinkgewohnheiten der Jugendlichen gehört. Doch es gibt auch Hilfe. Wir haben uns bei der Suchtprävention Bremen erkundigt und den Suchtberater Rolf Günther zu der Anlaufstelle näher befragt. Das Durchschnittsalter der Jugendlichen, die bei ihm Hilfe suchen, liegt bei etwa 14 bis 15 Jahren. Sie kommen aus allen sozialen Schichten. Jedoch ist es für die sozial Benachteiligteren schwieriger, von der Sucht loszukommen. 350 Jugendliche wenden sich jährlich an die Beratungsstelle, hauptsächlich wegen Marihuana-Konsums. Freiwillig kommen die wenigsten. Die meisten werden von der Schule oder der Familie gedrängt. Die Suchtberater unterstützen die Jugendlichen bei dem Wunsch, von ihrer Sucht loszukommen. Denn alle Jugendlichen sagen, dass sie nach einer gewissen Zeit den Spaß am Konsum verloren haben und dass es nur noch besser als gar nichts ist. Es ist erschreckend zu sehen, wie leichtsinnig viele Jugendliche mit dem Konsum von Alkohol und dessen Folgen umgehen. Doch es gibt auch Länder, in denen sich das Konsumverhalten der Jugendlichen ins Positive verändert hat.
Doch nicht nur Drogen machen süchtig. Auch das Internet wird immer gefährlicher.
Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will andere verspielen!
Er ist ein fester Bestandteil unseres Lebens geworden, der Computer. Am Arbeitsplatz, wo immer modernere Server Management und Kommunikation erleichtern, in der Schule, wo Laptops immer häufiger die klassischen Notizhefte ablösen, die Plakate zu Referaten durch PowerPoint-Präsentationen ersetzt werden und Informatik auf dem Stundenplan steht, oder eben im privaten Leben, wo über Chatrooms Kontakte gepflegt oder geknüpft, für die Hausaufgaben bei Wikipedia recherchiert oder das Tagebuch online geführt wird. PCs, Laptops und Handys mit Zugang zum Internet sind überall vorzufinden, selbst in den Zimmern von 10-Jährigen. Viele fragen sich, ob das nicht in gewisser Hinsicht doch riskant sein könnte. Und immer wieder geistern Vorfälle durch die Medien, die ihnen in ihren Befürchtungen recht geben.
Von verschiedenen Faker-Typen über Cybermobbing bis hin zum Tod vor dem Computer. Nach jedem neuen Amoklauf an Schulen wieder entbrennende Diskussion über die Gefahren von Online-Games, die größtenteils zu den sogenannten Killerspielen gezählt werden dürften. Die Palette der Gefahren, die im World Wide Web lauern, ist breit und wird immer breiter. In den letzten Jahren tauchten vermehrt auch Berichte über Cyber-Junkies oder Internetsüchtige auf. Vornehmlich junge Männer im Alter zwischen 16 und 25 sollen von dieser Sucht nach dem Netz betroffen sein. Aber Frauen und Menschen älterer Semester sind nicht gänzlich davon ausgenommen. Süchtig kann man nach dem Surfen im Allgemeinen, Chatrooms, pornografischen Seiten und eigentlich jeder Art von existierenden Internetforen sein. Eine wahrlich lange Liste von möglichen Suchtstoffen. Die Sucht nach dem Netz ist, laut Experten, ähnlich wie die Sucht nach Glücksspiel und anderen substanzunabhängigen Suchtformen, ähnelt von den Entzugserscheinungen her allerdings mehr einer Drogen- oder Alkoholabhängigkeit, also einer körperlichen Sucht. Offiziell ist diese Sucht noch nicht anerkannt. Ihre tatsächliche Existenz wird sogar noch diskutiert.
Unabhängig, ob medizinisch anerkannt oder nicht, wurde im Oktober 2005 erstmals ein Spot im Fernsehen ausgestrahlt, der Eltern dazu aufrief, ihre Kinder vor den Gefahren im Internet zu schützen, wie sie es in der Realität auch tun würden. Im Februar 2008 folgte ein weiterer Spot. Das Thema, die Sucht nach dem Internet, das Leben in der virtuellen Welt. Der Titel dieses Spots, Wo lebst du?
Wer nur noch in der digitalen Welt lebt, lebt nicht mehr in der richtigen. In welcher Welt lebst du? www.klicksafe.de.
Zum Cyber Internet Day 2009 entstand noch ein weiterer Spot. Dieses Mal zum Thema Cybermobbing. Hinter diesen Spots steht die Initiative ClickSafe, die seit 2004 im Auftrag der Europäischen Kommission die Medienkompetenz von Internetnutzern zu fördern sucht, in Form solcher Spots, öffentlicher Kampagnen, Schulungen oder des international stattfindenden Cyber Internet Days. Wahrscheinlich ist diese Form der Aufklärung auch die einzige Möglichkeit, der Sucht nach dem Internet vorzubeugen. All jenen, die bereits als süchtig gelten, steht unter anderem die Berliner Beratungsstelle Lost in Space zur Seite. Mit Gesprächen, Aktivitäten, in Selbsthilfegruppen und in schlimmeren Fällen mit der Überweisung in eine Klinik. Manchmal bleibt keine andere Möglichkeit als der kalte Entzug. Prävention ist auch hier die bessere Lösung.
Es lädt! Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Wenn es lädt, dann muss man hier ganz so lange warten! Ich will nicht warten! Ich will jetzt auf den Weg gehen!
Doch ab wann kann man eigentlich von einer Sucht sprechen? Für viele ist es beruflich notwendig, viel Zeit im Internet oder allgemein vor dem Computer zu verbringen. Deswegen lässt sich schlecht eine Stundenanzahl festlegen, ab welcher man von einer Sucht ausgehen kann. Die Sucht äußert sich viel eher durch bestimmte Symptome, wie zum Beispiel der Verwahrlosung der Wohnung oder der betreffenden Person selbst. Soziale und berufliche Kontakte verkümmern. Auch schwerwiegende Probleme in der Schule oder der Verlust des Arbeitsplatzes können Folgen sein. Es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft eine bessere Prävention möglich wird, und zwar indem auch Eltern ihre Aufgabe, die Medienkompetenz ihrer Kinder zu fördern, ernst nehmen, als es bisher der Fall war. Das Internet ist ein sehr schwer kontrollierbares Medium, das einen immer größeren Platz in unserem Leben einnimmt. Noch sind die Fälle von Internetsucht im Vergleich mit anderen Süchten, wie zum Beispiel Alkohol- und Nikotinabhängigkeit, verhältnismäßig rar gesät. Allerdings könnten es rasch noch sehr viel mehr werden.
Abschließend sprachen wir mit den beiden Personen, die den Begriff Generation Doof mitgeprägt haben.
Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm.
Anscheinend hat eine ganze Generation nicht gefragt. Allgemeinbildung? Knigge? Das war gestern. Wir sind nach Köln gefahren und haben dort die jungen Autoren Anne Weiß und Stefan Bonner zu ihrem Buch Generation Doof interviewt. In einer lockeren Atmosphäre fragten wir sie, worum es in ihrem Buch eigentlich geht.
Niklas glaubt, der Dreisatz wäre eine olympische Disziplin.
Latoya kennt drei skandinavische Länder, Schweden, Holland und Nordpol.
Und Tamara Michel hält den Bundestag für einen Feiertag.
Einzelfälle? Mitnichten.
Wie dumm ist diese Generation wirklich? Wir müssen es wissen, denn wir gehören schließlich dazu.
Was genau versteht ihr unter Generation Doof?
Generation Doof, das heißt nicht, dass man automatisch einen Lattenrost vor dem Kopf hat. Wir haben den Begriff Doof halt ein wenig weitergefasst. Doof heißt nicht blöd.
Ich bin doch nicht blöd.
Sondern Doof, das beschreibt einmal ein Generationengefühl, nämlich, dass man oft Dinge nicht weiß. Doof, das meint aber auch Dummheit in einzelnen Lebensbereichen.
Das ergibt irgendwie einen Sinn.
Aber wie sieht so ein Doofer eigentlich aus?
Also man würde jetzt normalerweise annehmen, es wäre jemand, der bauchfrei trägt und ein Steißgeweih hat und solche Sachen irgendwie. Also das ist so das, was in den Medien uns immer rübergebracht wird. Aber das Traurige ist eigentlich, oder das Schlimme daran ist eigentlich, die Generation Doof oder die Angehörigen der Generation Doof tragen natürlich kein Schild auf dem Kopf, was sie als solche ausweist. Und insofern muss sich jeder an die eigene Nase packen und sich fragen, ob er dazugehört.
Kannst du das nochmal genauer beschreiben?
Die wichtigsten Anzeichen der Generation Doof sind eigentlich eine bestimmte Lebenseinstellung, also die Tatsache, dass man nicht bereit ist, für ein bestimmtes Gehalt verschiedene Tätigkeiten zu verrichten, also ein größeres Anspruchsdenken zu haben als die Fähigkeiten, die man vorweisen kann.
Bitte, hä?
Wir hatten hier eine Praktikantin, die hat also wirklich geglaubt, wenn sie dann Praktikum macht, dann kriegt sie gleich im Anschluss eine Festanstellung. So, und dann gab es erstmal das Angebot, so, du kannst jetzt ein Volontariat bei uns machen, da kriegst du ja auch die Summe X für. Und da war sie total angepisst und hat gesagt, warum Volontariat, warum so ein scheiß Gehalt? Ich wollte hier gleich Festanstellung, Vollzeit und mindestens 5000 Euro brutto und den Scheiß mache ich nicht mit. Sie ist doof, doof,
dümmer am dümmsten. Zählt ihr uns jetzt eigentlich auch zur Generation doof?
10,95 Euro für die Antwort, bitte.
Stefan, bleib doch mal ernst.
Oho, ho, ho, ho.
Sag du doch mal was dazu, Anne.
Moment, ihr seid schon über 15? Dann gehört ihr ganz klar vom Alter her natürlich mit dazu. Da kann man irgendwie halt nichts sagen, ne?
Wo liegt der Unterschied zwischen den Doofen von damals und uns Doofen von heute?
Also Dummheit ist natürlich keine neue Erfindung. Doofe hat es schon immer gegeben. Darüber hat sich Sokrates schon aufgeregt. Oder was Aristoteles?
Nein, so.
Guck doch mal nach bei Wikipedia. Der Unterschied ist, dass man sich früher seiner Doofheit geschämt hat. Wenn man da etwas nicht wusste, dann war man peinlich berührt und ist erstmal ans Schrankregal zu Hause gegangen und hat in Opas Brockhaus nachgeschlagen, was man dann da nicht wusste. Heute ist das anders. Da denkt man sich, ach, hast mal wieder was nicht gewusst, ist ja nicht so schlimm. Oder man blätzt es gleich laut raus und stellt eben seine Doofheiten ins Internet.
Du doof! Die jüngere Generation muss auch einfach ganz andere Sachen wissen. Also wie richte ich einen WLAN-Anschluss ein oder wie kann ich eine SMS tippen oder irgendwas ähnliches, was vielleicht andere Generationen vor uns noch nicht können mussten. Insofern hat sich Wissen natürlich verschoben.
Das tut uns Deutschen doch gut, wenn man sagt, ja, bisschen dumm sind's halt.
Also wenn jemand etwas nicht weiß, dann neigen wir dazu zu sagen, ja, haha, ist der blöd, das gehört doch zum Allgemeinwissen.
Was sind eurer Meinung nach die Ursachen für die Verblödung einer ganzen Generation?
Es ist ja eigentlich ein Zusammenwirken ganz vieler Faktoren, also natürlich sowohl das, was wir als Mediengeneration miterlebt haben, was das Internet uns bringt, dass wir eben einfach wirklich diese Informationsschwemme haben, wie auch die Tatsache, dass wir die erste Generation sind, die so im Wohlstand groß geworden ist, die keine Entbehrungen mehr kennt, jedenfalls auch keinen Krieg in Deutschland und auch keine Nachkriegszeit. Und die eigentlich von Werbung auch umgeben ist, die uns suggeriert, dass wir alles haben könnten, wenn wir es denn bezahlen können oder wir können es in billigen Raten abbezahlen. Also so eine Verfügbarkeit von ganz viel Konsum.
Wir sind jung, wir sind dumm, eure Lustigsammerheit.
Wodurch ist die Dummheit präsenter geworden?
Es gibt heute eben viel öfter die Möglichkeit, das auch öffentlich zu machen und nicht im Kämmerlein, sondern halt in die Welt hinauszutragen. Und das unterscheidet unsere Generation von anderen Generationen, die nicht die Möglichkeit hatten, sich selber im Internet zu veröffentlichen und diese mediale Vielfalt nicht nutzen konnten.
Hast du ein paar brauchbare Tipps?
Das verfügbare Wissen verdoppelt sich alle 5 Jahre. Und die Frage ist, wie geht man damit eigentlich um? Und das ist eigentlich die große Herausforderung für die Generation doof, halt für sich festzustellen, was von diesem Wissen brauche ich für mich, für meine Lebenssituation, für meinen Job, vielleicht auch für mein Privatleben. Wie komme ich an dieses Wissen? Wie sortiere ich das sinnvoll? Und wie erschließe ich mir dann gegebenenfalls auch noch Hintergründe und Zusammenhänge?
Sind wir jetzt total verloren?
Ja, also Chancen, die bestehen ja immer. Wir haben dieses Jahr erlebt, dass es in Bayern auch nach Edmund Stoiber noch einen Ministerpräsidenten gibt. Wir haben erlebt, dass der FC Bayern München auch unter Jürgen Klinsmann Spiele gewinnen kann. Insofern besteht auch für die Generation doof eine Hoffnung.
Wer redet denn im Fußball von München? Du hast hier Leute mit dem besten Fußballverein der Welt sitzen.
Allerdings. Vielen Dank für das Gespräch. Du hast das letzte Wort, Stefan.
Natürlich sind nicht alle doof. Aber das, was wir mit unserem Buch auslösen wollten, das war die Diskussion darum, ist das doof, was wir hier teilweise tun, was wir in unserem Leben tun? Ist es doof, wenn wir Castingshows gucken? Ist es doof, wenn wir mal etwas nicht wissen? Und wir glauben, das ist uns schon damit gelungen.
Danke fürs Zuhören.
Die Autoren haben ihr Ziel erreicht. Hoffentlich haben auch wir es geschafft, euch zum Nachdenken anzuregen. Mit einem dicken Moin Moin verabschiedet sich das Tatfunkprojekt des Gymnasiums an der Hamburger Straße.
What is to do?